Der letzte Mensch, der mit Donald Trump spricht, gibt vor, was im nächsten Pressstatement stattfindet. Da hat Friedrich Merz Chancen.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Pott und die Welt. Ich bin Katharina Peetz.
Und ich, Martin Bielecki. Schön, dass Sie zu uns gefunden haben.
Seinen Geburtstag, den verbringt man ja oft gern mit seinen Freunden. Und vor ein paar Jahren wäre für den US-Außenminister ein Treffen an seinem Geburtstag mit dem deutschen Amtskollegen wohl ein angenehmer Termin gewesen. Der Antrittsbesuch von Johann Wadephul bei Marco Rubio am vergangenen Mittwoch hatte aber eher den Anschein von Pflichttermin. Nur rund 45 Minuten hat sich Rubio für das Treffen mit Wadephul genommen. Eine gemeinsame Abschlusserklärung gab es auch nicht. Das ist aber bei Rubio auch üblich.
Dass dieses Treffen kein freundschaftlicher Plausch war, wie so oft in früheren Zeiten, das liegt natürlich auch in der völlig veränderten weltpolitischen Lage und am brüchigen transatlantischen Verhältnis. Ukraine-Unterstützung, Zollstreit, Nahostkonflikt, es mangelt ganz bestimmt nicht an Streitpunkten zwischen Deutschland und den USA. Und so wird wohl auch das Treffen von Kanzler Merz und US-Präsident Trump vor allem ein Drahtseilakt werden. Wir nehmen diese Folge am Dienstag auf, also zwei Tage vor dem Antrittsbesuch von Merz in Washington. Sprechen wollen wir über den Zustand und die Zukunft der deutsch-amerikanischen Beziehungen unter der neuen Bundesregierung und wir freuen uns sehr, dass wir die deutsch-amerikanische Politologin Katrin Klüver-Eschbrug von der Bertelsmann Stiftung zu Gast haben. Herzlich willkommen, Frau Klüver-Eschbrug.
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Der Antrittsbesuch von Johann Wadephul ist ja so eine Art Vorhut gewesen für das Treffen von Merz und Trump an diesem Donnerstag. Hat Wadephul den Boden denn dafür gut bereitet?
Ich glaube, Außenminister Wadephul hat das gemacht, was er machen musste in dieser Situation. Er ist sachlich geblieben, er ist bei den Hauptthemen geblieben. Und ich glaube, und das ist vielleicht auch Ausdruck der sehr schwierigen Zeiten, in der wir uns befinden, er hat ein Vorspracherecht bekommen. Denn das war mit Sicherheit für die Europäer in den vergangenen Wochen und Monaten mit dieser Regierung nicht der Fall. Außenbeauftragte Kaja Kallas ist nach Washington gereist, zu Beginn auch des Zollstreits, und hat kein Vorspracherecht gefunden, selbst wenn klar war, dass sie in der Stadt war. Und auch der Handelskommissar hat manchmal sprechen dürfen, manchmal nicht, manchmal mit Beauftragten, die weit unter Rubios administrativer Fallhöhe war, wenn man so möchte. Dieser Termin ist eingehalten worden mit wenig unterschwelligen Wärmegefühlen, aber dennoch bei der Sache geblieben, die Themen vorgetragen, die für diese Bundesregierung wichtig sind. Summa summarum in dieser angespannten Situation wahrscheinlich ein Plus für das deutsch-amerikanische Verhältnis.
Sie sagen, man ist so bei den sachlichen Themen geblieben, bei denen, die der Bundesregierung wichtig sind. Aber man hatte ja schon den Eindruck, dass man auch so bewusst die, unproblematischen Themen versucht, sich darauf zu konzentrieren, also keinen Ärger zu machen. Ist das auch die Strategie oder ein Rat für Bundeskanzler Merz bei seinem Besuch?
Also ich glaube, Friedrich Merz muss sich auf zwei Dinge einstellen. Er muss einerseits das mitbringen, was er, und man muss ihm da wirklich das hoch anrechnen, dass er sehr stark bei der innereuropäischen Solidarität geblieben ist. Also dass die Antrittsbesuche übrigens in Paris und Warschau in der Tat nicht nur diplomatisches Beiwerk waren, sondern die Kiew-Reise, der etwas überraschende Anruf bei Präsident Trump, dieses diplomatische, es sieht aus wie diplomatisches Überrumpeln, aber man nennt das in der diplomatischen Fachsprache, nennt man das Sequenzieren, also die Art und Weise, wie vorher abgesprochen wurde und dann quasi die andere Seite in eine diplomatische Klammer genommen worden ist. Das war schon schlau und insgesamt muss er bei der generellen Logik bleiben, die die Europäer ihm mitgeben, und zwar auch für Europa einstehen und nicht für deutsche Interessen. Das wird er auch machen, da mache ich mir keine Sorgen. Aber wir haben bei den bisherigen Staatsbesuchen gesehen, dass Donald Trump gerne, und das ist eben auch eine besondere Eigenart dieses amerikanischen Präsidenten, die Realität so formt, die Fakten so formen möchte, wie er sie empfindet. Wir haben es beim Besuch des ukrainischen Staatspräsidenten gesehen und jüngst bei dem Besuch des südafrikanischen Staatschefs. Das heißt, ich würde mir wünschen für Friedrich Merz, dass er auch auf diese möglicherweise für uns abstrus erscheinenden Situationen gut vorbereitet ist. Zum Beispiel eine Vorführung des Interviews mit den drei Anwälten aus dem 60-Minutes-Beitrag, einer großen, weit gesehenen Nachrichtensendung, wo es eben um Meinungsfreiheit in Deutschland ging. Und man muss das tatsächlich sagen, die drei Anwälte nicht besonders gut erklärt haben, was unsere Einschritt zum Schutz des Individuums mit unserer Verfassung zu tun haben, mit dem ersten Verfassungsartikel, nämlich der Unantastbarkeit der Menschenwürde. Das haben sie nicht besonders gut erklärt, aber das wird vermutlich semantisch verdreht werden und besonders, weil das State Department unter Marco Rubio gerade in der letzten Woche in dem Sinne, im Sinne auch der Rede von J.D. Vance auf der MSC nochmal nachgelegt hat. Gesagt hat, wir haben auf der anderen Seite des Atlantiks in der Tat kulturelle Gegner. Und bestimmte Begriffe, die wir auf eine besondere Art und Weise normativ belegt empfinden, umzudeuten, also Demokratie, Christentum, auf eine nativistisch exkludierende Art und Weise umgedeutet. Diese ganzen Themen, die den Kulturkampf im Atlantik oder über den Atlantik bestimmen, auch die werden Teil dieses Besuchs sein. Auf das erratische Präsentieren dieser Information sollte sich Friedrich Merz gut vorbereitet haben.
Auf das deutsch-amerikanische Verhältnis im Großen und Ganzen kommen wir später nochmal zurück, Frau Klöber-Eschbuck. Ich würde gerne nochmal nachhaken bei den Stichworten innereuropäische Solidarität und Sequenzierung. Es hat ja einige Telefonate gegeben, ne, zwischen europäischen Staats- und Regierungschefs und Trump. Und da war Friedrich Merz ja auch immer wieder in der Leitung. Wenn der jetzt also hinreist nach Washington, tut er das in erster Linie als deutscher Bundeskanzler oder schon als europäischer Regierungschef?
Ich glaube, wenn wir heute an diesem Dienstag sprechen und gleichzeitig wir neue, fast bemerkenswerte, vielleicht von europäischer Sicht aus erfreuliche Nachrichten hören, wie sich der Élysée-Palast und das Bundeskanzleramt einen gemeinsamen Plan geben. Das Handelsblatt macht es in der Betitelung auf als Anti-Trump-Plan. Das ist das Prärogativ von journalistischen Kollegen und Kolleginnen. Das würde man im Diplomatischen vielleicht nicht so beschreiben.
Hoffen wir, dass Trump kein Handelsblatt liest.
Ja, wer weiß. Wer weiß, wie gut die Botschaft ihm etwas rüberreicht in der Übersetzung oder zumindest für die Gespräche anbringt. Grundsätzlich ist aber der Punkt, ist es gut, dass wir das an die Seite des, ja, sagen wir mal, philosophisch Thinktankers Emmanuel Macron, ein Realpolitiker wie Friedrich Merz, kommt, der gerne sich auch mal in kontroverse Situationen reinlehnt. Wir aber dort sehen, wie das deutsch-französische Verhältnis, was das Wall Street Journal vor einigen Monaten als Führungssoufflé bezeichnete, also als zwei Personen ohne politische Mitte, dass sich dort etwas zusammenzufinden scheint, was sich tatsächlich als europäische Interessen definieren lassen könnte oder zumindest als Kern dessen, was bestimmte Länder in Europa, ja, im Sinne der Koalition der Willigen, aber auch ganz generell vorantragen muss.
Wenn wir beim Besuch von Merz in Washington noch mal kurz bleiben, was sollte überhaupt dieses Treffen als Ergebnis bringen?
Also ich glaube, im ersten Moment ist es tatsächlich ein Auftakttreffen. Friedrich Merz muss für sich entscheiden, wie ernst er in bestimmten Bereichen Donald Trump als Mensch zu nehmen hat. Die politischen Ausrichtungen von Donald Trump, die sind klar. Wir haben in der ersten Amtszeit immer gesagt, man müsse ihn quasi ernst nehmen, aber man müsse da bestimmte Abschätzungen treffen. Jetzt wird es darum gehen, zu erkennen, wie stark das System Trump bei Trump tatsächlich zusammenläuft. Da gibt es deutlich unterschiedliche Lesarten. Donald Trump ist mit Sicherheit in seiner Art und Weise, sein Amt zu verstehen, ganz stark darauf fokussiert, exekutive Macht bei sich zu zentrieren. Aber ich glaube, es wird wichtig sein, für Friedrich Merz zu verstehen, wie das System funktioniert, wie viel Einblicke er dort gewinnen kann, wie viel Einfluss er auf Donald Trump selber haben kann. Wir haben auch in den vergangenen Wochen immer wieder gesehen, dass die alte Losung zu wirken scheint. Der letzte Mensch, der mit Donald Trump spricht, gibt vor, was im nächsten Pressstatement stattfindet. Da hat Friedrich Merz Chancen. Er ist groß, also das sind jetzt banale Dinge. Das klingt absolut banal. Aber Donald Trump ist beeindruckt von großen Menschen, die entscheidungsstark auftreten. Da hat in der Tat Friedrich Merz einen ganz banalen und dennoch vielleicht wirkungsstarken physischen Vorteil vor dem ehemaligen Bundeskanzler. Solche banalen Dinge sind für den Fernsehstar Donald Trump, der in der Präsentation wahnsinnig viel Wert darauf legt, wie solche Gespräche dann schlussendlich abgebildet werden und ablaufen, vielleicht seine Vorteile. Grundsätzlich geht es aber erstmal eben für Friedrich Merz darum, abzuschätzen, wie kann man, könnte man Donald Trump beeinflussen? Wie hört er oder hört er nicht? Wie vorbereitet ist er oder ist er es nicht? Und kann man im Sinne Deutschlands, und das wissen wir eben auch, Donald Trump hat wenig Interesse, und wir sollten das sagen, in seinem Team eben auch, und Interesse ist diplomatisch gesagt, sondern Verachtung für die Europäische Union. Also wie bringt man Botschaften, die gesamteuropäisch wirken müssen, Stichwort Handelskrieg, Stichwort innenpolitische Fragen, trotzdem gesamteuropäisch rüber und lässt aber hinter sich den dreifarbigen Banner der Bundesrepublik Deutschland wehen.
Die beiden Herren und ihre Teams werden sich ja dreimal sehen in den nächsten Wochen. Nicht nur jetzt in Washington, sondern auch beim G7-Gipfel in Kanada und beim NATO-Gipfel in den Niederlanden. Hat das einen Einfluss auf die Gespräche und wenn ja, welchen? Oder ist das so kurzfristig alles auf den Moment fokussiert? Wie schätzen Sie das ein?
Also ich glaube, man könnte es von deutscher und europäischer Sicht sehr wohl thematisch relativ gut, und da sind wir wieder bei meinem Wort von vorhin, sequenzieren und priorisieren. Denn das ist, ich glaube, in dieser Situation besonders wichtig, zu sagen, was sind die Prioritäten, mit denen man in diese Gespräche geht. Ich glaube, Friedrich Merz kann in diesem Moment einfach schon mal signalisieren, was besonders beim NATO-Gipfel quintessentiell werden wird, nämlich der Zuspruch der europäischen Erhöhung der Verteidigungsausgaben in Summe. Er kann auch noch mal nachsteuern, indem er sagt, naja, es geht eben nicht nur, und auch das hören wir aus dem deutsch-französischen Papier, auf Fragen der Verteidigungsausgaben einzugehen, sondern vor allen Dingen eben die Tatsache, Interoperabilität noch mal ganz stark zu betonen. Also, dass wir auch wirklich allein leistungsfähig sein könnten. Denn wenn man nochmal verkettet sieht, wie der Verteidigungsminister der USA in Singapur aufgetreten ist beim IISS und nochmal ganz klar gesagt hat, unser Fokus ist China, ist der asiatisch-pazifische Raum, dann sind das anfängliche Angebote, die Friedrich Merz anfangen kann einzuflüstern, die sich dann in dem NATO-Konstrukt in einigen Wochen verstärken sollten. G7 ist ein viel schwierigeres Thema. Die Amerikaner haben immer wieder signalisiert, dass sie eigentlich jetzt in dieser Formation mit der Regierung Trump am G7-Format wenig Interesse haben. Man könnte es abschätzen, die Zölle haben natürlich mindestens drei verschiedene Wirkungsgrade für diese Regierung. Aber ein Punkt ist, dass Handelssystem und überhaupt die Verteilung von Wohlstand in der Welt neu zu konstruieren. Da ist der Einfluss weitaus schwieriger. Aber auch da, ein ganz großes Thema wird natürlich, nehme ich an, in dem Gespräch sein, deutsche Automobile. Der VDA wird dem Bundeskanzler gute Talking Points mitgegeben haben. Aber dennoch einzuwirken über ganz einfach gestrickte Themen, im Grunde genommen auch über das Thema Maschinenbau. Also ganz banale, wirkliche unternehmerische Themen werden ihm helfen, später dann im Kontext der G7 die größere Handelsdynamik aufzumachen. Ich glaube, wichtig wird sein für Friedrich Merz auch zu signalisieren, dass er sehr wohl versteht, dass Donald Trump innenpolitisch, innenwirtschaftlich in Probleme kommen wird und dass dort zum Beispiel deutsche Unternehmen helfen können, diesen Schmerz zu lindern. Es wird keine neue amerikanische Gilded Age geben, keine Reindustrialisierung ohne deutschen Maschinenbau. Wenn man das ordentlich sequenziert im Sinne von ja, klassischer Economic Statecraft, dann hätte Friedrich Merz auch dort was anzubieten.
Wenn wir nochmal auf das Thema Verteidigungspolitik schauen, Sie haben das gerade gesagt, zu signalisieren, dass man eben die Verteidigungsausgaben erhöhen will. Deutschland stellt sich hinter diesen Vorschlag von 5% als NATO-Ziel. Man hat ja den Eindruck, Sie haben es auch gesagt, diese Verachtung, die Donald Trump der EU oder Europa entgegenbringt. Da geht es jetzt gerade eigentlich vor allem darum, Trump überhaupt noch interessiert an Europa zu halten. Das NATO-Ziel mitzutragen ist das eine. Was glauben Sie, wie viel sind die Europäer bereit, um ihn wirklich am Tisch zu behalten?
Also ich glaube, das Wichtige ist, ihm in ihnen glauben zu lassen, dass das, was auf Project 2025 auf Seite 188 als amerikanisches Ziel beschrieben wird, nämlich Europa zu spalten, in Verbündete aufzuteilen, die man unterschiedlich prioritär bedienen und nutzen kann. Also ein wirklich eher taktischer Umgang mit Europa, wenig Interesse an den Komplexitäten der Europäischen Union und besonders natürlich nicht den verschiedenen Plänen, die sich jetzt über PESCO oder ReArm oder die diversen Pläne herausstellen. Das interessiert diese amerikanische Regierung nicht. Und man muss sagen, in Summe im Übrigen, wenn man nochmal an Signalgate denkt und wie sich Pete Hegseth und andere wirklich abfällig geäußert haben über Europa und die europäischen Verbündeten. Es geht darum, immer noch einen nationalen Fokus zu richten, selbst wenn die Realität natürlich anders ist. Nochmal zu unterstreichen, was das für auch im deutschen Kontext für eine Anstrengung ist, aber natürlich umgekehrt eben auch Interesse geleitet. Der Tenor, der herauskommen muss, ist, wir ziehen an einem Strang, wir sehen deine Schwierigkeiten, wir sehen den Fokus, wir schätzen das Engagement im asiatisch-pazifischen Raum, auch da wollen wir es. Also immer die positiven Nachrichten müssen hier ganz stark verstärkt werden. Und sie müssen eben mit einem eigenen nationalen Anstrich verkauft werden, auch wenn das natürlich in der Realität in keiner Weise so ist. Das muss aber in dem ersten Moment erstmal egal sein.
Dann tauchen wir doch an der Stelle mal noch ein bisschen tiefer ein in die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Sie haben vorhin J.D. Vance schon erwähnt und seine Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz der MSC. Es gibt die Tendenz, Europa immer mehr zum Feindbild aufzubauen. Sie haben gerade auch genannt, Europa zu spalten als Ziel der Heritage Foundation, der Blaupause praktisch für die US-Administration. Deutschland scheint daher ein ganz gezielter Adressat zu sein, dieser Verachtung. Wie erklärt sich das?
Ich glaube, es sind mehrere Dinge. Erstes Mal ist es ein völliges Unverständnis der Funktionalität eines deutschen Grundgesetzes, dessen Geburtstag wir gerade gefeiert haben, eines Bundesverfassungsgerichts im Übrigen, das wir gerade nochmal gesetzlich abgesichert haben, richtigerweise. Denn die Instrumentalisierung der Schwachstellen in einer deutschen Demokratie, das schauen sich radikale Parteien nämlich überall ab, nicht nur in Ungarn, in der Slowakei, aber nämlich jetzt auch vor allen Dingen auch beschleunigt in den USA. Und das ist insofern, glaube ich, im deutsch-amerikanischen Kontext sehr schmerzlich, weil so viele Teile des Grundgesetzes im Grunde genommen eine Berichtigung oder eine Vertiefung dessen sind, was im amerikanischen konstitutionellen Prozess ausgelassen worden ist oder was immer noch über die vielen, jetzt feiern wir im nächsten Jahr und vielleicht sollte man feiern hier in Anführungszeichen setzen, 250-jähriges Bestehen dieser verfassungsrechtlichen Demokratie. Das Grundgesetz hat hier in vieler Weise nachgebessert, ist eben noch stärker auf den speziellen Fall Deutschland angegangen. Und wenn Individualrechte in der amerikanischen Verfassung ganz vorne stehen, dann ist es eben bei uns die Frage der Menschenwürde. Also wie man aus der Kollektivität, der kollektiven Vereinnahmung des Faschismus gekommen ist auf die Sichtweise des Einzelnen, die Würdigkeit des Einzelnen. Und ich habe im Übrigen nochmal mir Artikel 20 vorgenommen unseres deutschen Grundgesetzes, wo in Absatz 4 die Deutschen auch dazu aufgefordert werden, Widerstand zu leisten, wenn ihre Demokratie an sich bedroht ist. Und das gehört im Übrigen zu einem Verständnis von deutscher Bindung an das Grundgesetz dazu. Und das sind Dinge, mit denen natürlich eine Regierung, die darauf ansetzt, die gesamte Logik der amerikanischen Verfassungsgeschichte zu redefinieren, in einen Zuschnitt zu bringen, wo eine Exekutive die hauptsächliche Steuerungsfunktion hat, wo die Kontrollmechanismen der Demokratie ausgesetzt und ausgehebelt werden, besonders natürlich auch die rechtlichen Dimensionen, das widerspricht natürlich im Grundsatz. Und die Tatsache, dass diese Dinge zunächst einmal nicht verstanden werden, aber für die Deutschen schwer nachzuvollziehen, weil eben dieses Wiegengeschenk der amerikanischen Demokratie für das Grundgesetz so fundamental war, auch unser Verständnis des Föderalismus speist sich aus dem amerikanischen. Also da sind diese Bruchstellen, die jetzt ganz stark aneinander sich reiben. Das sind unterschiedliche Verständnisse von Individualrechten, von Freiheiten und von der Art und Weise, wie das Kollektiv unterstützt und getragen wird. Und das sind eben die Reibungspunkte, die sich jetzt, und da ist es fast orwellianisch, in der Art und Weise, wie die Sprache benutzt wird, wie anders definiert wird, wie Individuum, wie Freiheit, wie besonders Sprach- und Pressefreiheit dann nicht nur definiert, aber faktisch auch umgesetzt wird. Und das ist für uns, glaube ich, auf der deutschen, auf der europäischen Seite genau aus dieser historischen Verquickung ja einfach schwer anzunehmen und zu akzeptieren.
Also man versteht sich nicht so ganz oder man hat eine unterschiedliche Auslegung von demokratischen Werten. Jetzt sind Sie selbst Deutsch-Amerikanerin. Können Sie auch ein Stück weit verstehen, dass die US-Amerikaner oder eine Administration Trump eben sagt, ja, schön und gut, Menschenwürde, eure demokratischen Werte. Wir haben euch aber jahrzehntelang in Sicherheitsfragen den Rücken freigehalten. Das geht so nicht weiter.
Ich glaube, das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Also ich habe jetzt im Zusammenhang mit einem Vortrag, den ich vor ein paar Tagen gehalten habe, nochmal Franklin Delano Roosevelts 1941er Rede die sogenannte Four Freedom Speech herausgekramt. Und da definiert ein amerikanischer Staatspräsident, weil er die Amerikaner dazu animieren möchte, im ersten Moment ihre Steuergelder für den Kampf gegen den Faschismus einzusetzen, über diese vier Freiheiten. Und da gehört eben im Übrigen auch Freedom from Fear, also Freiheit von Angst. Also auch die Tatsache, dass Sicherheit, ein Sicherheitsgarant, ein quintessentieller Teil von individueller Freiheit und daraus abgeleitet individuellem Demokratieverständnis ist, das ist für ihn eine Gründungs- und Begründungslogik einer amerikanischen Solidarität gegenüber Verbündeten, die sich gegen den Faschismus stellen. Das erkläre ich deshalb so ausführlich, weil das alles inzwischen quasi in einen Schredder geworfen ist und diese grundsätzlichen Themen oder das grundsätzliche Verständnis dessen, dass diese Ankerkapazität im Sinne von Freiheitssicherung eben auch auf die Sicherheit der Amerikaner einzahlt, dass das über die Zeit der langen praktischen Stationierung oder der Sicherung der Amerikaner des eurasischen Kontinents, sagen wir mal, dass das aus dem Auge verloren gegangen ist. Dass da natürlich der Grundsatz fehlt, wie lange Amerikaner natürlich auch von dieser Art und Weise der Stationierung der Sicherheitsgarantien profitiert haben, weil das nicht mehr ins politische Argument passt. Und ich glaube, da muss man ganz vorsichtig sein. Das sind natürlich alles politische Themen, die schon seit Clinton im Übrigen bedient worden sind. Sie haben es angesprochen, ich bin als Teil einer Militär-Community in Wiesbaden aufgewachsen, die immer Angst haben musste in den 90er Jahren, dass in Wiesbaden und in Frankfurt die Bases verkleinert werden. Also für die, die dort faktisch physisch lang stationiert waren, wäre das eine große Veränderung gewesen. Das war immer Teil der amerikanischen Politik, aber jetzt wird es auf eine andere Art und Weise instrumentalisiert, unterlegt mit dem, was wir schon besprochen haben, mit dieser Verachtung, mit dieser Racheidee, die Idee, dass die Europäische Union gegründet worden sei, um Amerika über den Tisch zu ziehen. Also diametral entgegengesetzte Neuauslegungen von fundamentalen Einstellungen Amerikas gegenüber den Europäern. Und ich glaube, das ist einfach der Punkt, wo wir jetzt eben dazu kommen, dass wir diese Trump-Regierung als einen radikalen Bruch empfinden.
Wir haben jetzt viel gesprochen über die offiziellen deutsch-amerikanischen Beziehungen, den Austausch zwischen den Regierungen im Rahmen der Europäischen Union etc. Andere Frage, wie steht es denn um die deutsch-amerikanischen Beziehungen jenseits davon, zum Beispiel im Bereich der Zivilgesellschaft?
Sie werden deutlich schwieriger. Wenn ein Marco Rubio faktisch die internationale Visa-Vergabe ankündigt, sie auf einen neuen Prüfstand zu stellen, aber internationalen Studenten, aber eben auch Au-pairs, anderen Teilen der Zivilgesellschaft, die gegebenenfalls sich länger engagieren wollen würden, auch im amerikanischen Kontext, den Zugang zu versagen. Im Übrigen natürlich auch Staatsbürgern der Volksrepublik China und anders. Also zu versuchen, Amerika hermetisch abzuschließen, das wissen wir aus der Geschichte der internationalen Beziehungen und der Diplomatie, das hilft nie im Übrigen. Im internationalen Völkerverständnis umgekehrt, gerade dann, wenn es schwierig ist, muss man mehr reden, muss man mehr präsent sein und zwar auf allen Ebenen. Wir haben in der ersten Trump-Amtszeit, und vielleicht wollen Sie darauf hinaus, Herr Bialecki, gesehen, wie sich Teile der Unternehmerlandschaft, wie sich Städte, wie sich Bundesländer in den USA stark zusammengeschlossen haben. Damals ging es hauptsächlich um die Erhaltung der Klimaziele, denen Trump einst auch den Abgesang erteilt hatte. Wir sehen das zum Teil innenpolitisch ganz stark, also dass sich Bundesstaaten, besonders die demokratisch geleiteten Bundesstaaten, stark zusammenziehen, auch juristisch ihre Optionen suchen und dann umgekehrt international sehr stark fungieren wollen. Das sehen wir an Kalifornien und an bestimmten Bundesstaaten auch an der Ostküste. Aber insgesamt scheint das noch nicht strategisch so unterlegt zu sein. Ich glaube, auf der anderen Seite wird es zurzeit sehr viel schwieriger, wenn es um Fulbright, DAAD-Stipendien, jetzt mal auf Deutschland bezogen geht, aus zwei Gründen. Erstens, weil es faktisch schwieriger wird, zum Anfang meiner Antwort. Und zweitens, weil die Softpower, die Amerika über Jahrzehnte hat ausüben können, die Strahlkraft, auch was Ronald Reagan mal die City on a Hill nannte, so schnell, so rapide abnimmt, dass wir auch in Europa sehen, es gibt weniger grundsätzliches Interesse daran, in Anführungszeichen mit diesem Amerika auf nähere Tuchfühlung zu gehen. Also da ist in jedem Fall nachzuarbeiten, wenn wir auf dieser Seite des Atlantiks auch weiterhin verstehen wollen, welche Motivationen in der Breite des Landes dafür sorgen, dass dort unter seinen Stammwählern Donald Trump weiterhin noch so viel Rückhalt hat.
Man könnte ja auch die Überlegung anstellen, Sie haben das angesprochen, die Studentenvisa werden teilweise nicht mehr ausgegeben oder gestoppt. Donald Trump hat, man kann schon sagen, glaube ich, den Elite-Universitäten allgemein und Harvard im Speziellen den Kampf angesagt. Also ganz starke Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit. Das führt auch schon, sehen wir, dazu, dass Wissenschaftler das Land verlassen. Könnte also Europa, könnte Deutschland davon am Ende vielleicht sogar profitieren?
Ich habe die Frage jetzt schon öfter beantworten müssen in den letzten paar Wochen, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Und da ist meine Antwort immer Jein. Wenn Sie einmal im Nanotechnologielabor des Massachusetts Institute of Technology waren, dann wissen Sie, dass solche Forschungsstätten in Europa seinesgleichen suchen. Und dass solche Forschungsstätten auch mit einem Sondervermögen im Infrastrukturbereich nicht mal ebenso hingebaut werden können. Dass die Art und Weise, wie besonders wissenschaftliche Forschung im Bereich Quantum, im Bereich Biotechnologie, auch im Bereich infektiöse Krankheiten in Europa nicht von heute auf morgen so nachgebaut werden können, heißt, dass eine Abwanderung naturwissenschaftlicher Forschung deutlich schwieriger ist. Im Übrigen ist da sehr interessant, wie sich die Volksrepublik China da reingelehnt hat. fast dramatischer. Also Sozialwissenschaftler, wie meine drei Kollegen von der Yale University, die dann eben mal nach Toronto ziehen, die müssen drei Koffer packen und dann sind sie da und machen sich weiter richtige, wichtige Gedanken zum schleichenden oder vielleicht beschleunigten Autoritarismus in den USA. Aber andersrum zeigt es wieder auf, dass wir gerade in diesen absolut wettbewerbstreibenden Bereichen in den Naturwissenschaften in Europa ins Hintertreffen gekommen sind. Das ist eine Chance aufzuholen, aber es ist keine Chance, die wir innerhalb der nächsten 18 Monate quasi für uns realisieren können.
Zum Schluss, Frau Klüber-Eschbruck, die Orakelfrage. Wo sehen Sie denn die deutsch-amerikanischen Beziehungen in, sagen wir mal, 5 Jahren?
Ich musste einmal schwer ein- und ausatmen. Aus 2 Gründen. Ich mache mir persönlich ganz große Sorgen über die nächsten Zwischenwahlen und die Präsidentschaftswahl, die darauf folgt. Warum? Weil eine amerikanische Regierung unter Trump, eine republikanische MAGA-Partei, sehr stark bereits am Wahlrecht arbeitet, das Wahlrecht umbaut, darauf abzielt, bestimmte Gruppen von der Wahl auszuschließen. Das heißt, ich gehöre nicht zu der Fraktion, die sagt, 2026 wird alles anders, da kommen die demokratischen Leitplanken wieder, denn die Demokraten gewinnen eine Zwischenwahl. Und dann werden alle innenpolitischen Verquickungen, also die Zölle, werden massiv einem Donald Trump auf die Füße fallen und für innenpolitischen Aufstand sorgen, sodass wir eine demokratische Präsidentschaft haben, die dann alles zurückdreht. Das ist Wunschdenken. Und wir sollten uns realistisch auf der europäischen Seite auch nicht darauf einstellen. So sehr es mich als Deutsch-Amerikanerin im Herzen schmerzt, dass wir jetzt an einem Punkt sind, wo eine europäische, interessengeleitete Politik die Tagesagenda bestimmen muss, ist das so? Es heißt nicht, dass wir natürlich nicht weiter den Kontakt suchen sollten und das Verständnis für die Amerikaner aufbringen sollten, aber es geht sehr stark darum, eigene Interessen auch dann mit faktischer Politik und vor allen Dingen mit Ausgaben, mit realitätsbezogenen politischen Leitlinien zu füllen. Denn es kann sehr wohl sein, dass der beschleunigte autokratische Umbau der USA sich bis dahin verstetigt hat und wir von einem komplett anderen Weltbild ausgehen müssen. Ich glaube, die weisesten strategischen Überlegungen sind derzeit die, wie es aussehen könnte, in einem chinesischen Zeitalter zu leben. Das sind Dinge, die wir uns faktisch nie haben vorstellen können, die aber, ich glaube, in einem Kontext des Szenarienplanungs, ja, Pushes, den wir jetzt sehen, realistisch ist. Wie gehen wir in der Tat, und Herr Bialecki weiß das, ich habe das immer als Scharniermachtskapazität Deutschlands bezeichnet, es geht jetzt darum, wirklich zu gucken, wie kann Deutschland, wie kann Europa sich positionieren, wenn wir davon ausgehen müssen, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren das, was auch institutionell, aber eben auch moral-normativ aus der Volksrepublik China sich über den asiatisch-pazifischen Raum stärker noch verteilen wird, wie gehen wir mit diesen neuen vermeintlichen internationalen Normen gesetzten Prozessen um? Wie positionieren wir uns da? Was haben wir zu bieten? Was können wir zusammenhalten? Welche Partner, Australien, Neuseeland, Japan, Südkorea, Kanada, wie sieht eine neue Weltordnung aus? Diese Gedanken müssen wir uns jetzt machen. Denn ich glaube nicht, um das jetzt kurz zu beantworten, dass wir in dem Sinne wieder dahin finden, wie wir 80 Jahre über das transatlantische Verhältnis nachgedacht haben. Das wird so nie wiederkommen.
Sagt die deutsch-amerikanische Politologin Katrin Klüber-Eschbruck von der Bertelsmann Stiftung. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Zum Ende einer jeden Folge wollen wir gemeinsam sacken lassen und ein bisschen zusammenfassen, welche Aspekte uns besonders zum Nachdenken angeregt haben und irgendwie hängen geblieben sind. Bei mir ist das eine ganze Menge heute, weil das ein ganzer Springbrunnen war an Details und Fakten, an politischem Denken, historischem Wissen und langen Linien. Ich versuche es trotzdem auf 2 Bereiche zu konzentrieren, nämlich A, Erwartungen und B, Veränderungen. Wenn nun der Kanzler, der, wie Frau Klüber-Eschbruck das gesagt hat, der Scharniermachtskapazität Deutschland dahin reißt, kann ganz viel rauskommen oder nichts. Man weiß es einfach nicht. Und es kann schon am nächsten Tag komplett das Gegenteil sein von dem, was Merz da erreicht hat. Oder eben auch nicht, weil alles so im Fluss ist. Diese tiefe Unkenntnis auch unseres Systems, wie europäische Politik eigentlich funktioniert etc., das fand ich beeindruckend. Und wenn wir auf die Veränderungen kurz gucken, ja, nochmal der Eindruck, also sehr beeindruckend, wie tief diese Veränderungen sind, wie weit entfernt diese US-Regierung agiert von gemeinsamen Werten, Stichwort George Orwell. Das ist kein schöner Ausblick gewesen, aber ich glaube ein sehr realistischer und schon sehr beeindruckender. Katharina, was ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
Da ging es mir ähnlich, also von hinten angefangen, diese grundlegenden Veränderungen, die wir erleben, dass das nichts ist, was irgendwann sich wieder umkehren wird und back to normal, was auch immer normal dann sein soll. Das finde ich besonders eindrücklich aus dem Gespräch. Den Märzbesuch, da bin ich jetzt nochmal extra gespannt, wie es dann ablaufen wird, weil einfach so, ja, man nochmal gemerkt hat, es ist alles offen. Die Art der Kommunikation, man kann sich oder man muss sich auf alles einstellen bei Trump. Ich fand diesen Aspekt, dass Merz eigentlich schon durch seine Größe irgendwie was mitbringt, ganz interessant. Und gleichzeitig dachte ich mir auch nochmal, wie ist ein Donald Trump gestrickt? Wie viel patriarchales Denken steckt da einfach auch drin? Und den Aspekt Softpower USA, den habe ich mir auch nochmal notiert, dass also einerseits das Interesse gar nicht mehr so groß ist für Wissenschaftler und Wissenschaftler dahin zu gehen durch diese Veränderung und gleichzeitig, dass aber eine Abwanderung gerade im naturwissenschaftlichen Bereich einfach ganz verheerende Folgen hat. Damit geht die heutige Folge von Pott und die Welt zu Ende. Das Thema unserer nächsten Folge, das haben wir schon am Rande heute mal angeschnitten, der NATO-Gipfel am 24. und 25. Juni wird uns beschäftigen. Und über die Erwartungen an diesen Gipfel sprechen wir dann mit der Politologin Liana Fix vom Council on Foreign Relations.
Für heute erstmal herzlichen Dank fürs Zuhören und für Ihr Interesse.